Schönen guten Abend. Ich muss mich vielleicht auch noch ein bisschen kurz vorstellen. Rainer Apel, wer ist das? Ich bin selbst auch Mitglied der Böso natürlich, habe auch selbst kandidiert, nicht hier in Baden-Württemberg, sondern in Hessen. Ich komme aus Wiesbaden, habe in Frankfurt kandidiert, mehrfach mit sehr interessanten Reaktionen, nicht mit den großen Stimmergebnissen, aber das ist auch jetzt in gewisser Weise nicht so vorrangig, wie es sich manchmal ausnimmt. Das kann ich gleich erklären. Ich bin ansonsten ja dann in unserem Nachrichtenbüro in Wiesbaden tätig und da habe ich also schwerpunktmäßig mit Nachrichten zu tun, die normalerweise bei unseren Medien unten durchfallen. Das sind aber gerade die interessanten Nachrichten, die man eigentlich wissen müsste, sonst kann man sich nämlich gar kein richtiges Bild machen von dem, was die Lage wirklich ist. Man kriegt so ein bisschen Krisengemälde, kriegt man mit von der Berichterstattung der Medien, aber was wirklich im Gange ist, kriegt man nur mit, wenn man sich wirklich dahinter klemmt, übers Internet und verschiedene Zeitungen liest und mit Leuten ins Gespräch kommt und mal nachfragt, ob bei Wahlveranstaltungen von anderen Parteien mal fragt, wir hören jetzt immer dies, wir hören jetzt immer das, wie ist es nun wirklich, warum sagen sie nicht endlich die Wahrheit, man hört hier und da, dass es doch ganz anders aussieht und warum sagen sie nichts. Und man muss eben nachhaken, sonst kriegt man aus den Politikern nichts heraus, man muss es denen aus der Nase herausholen und leider stellt man fest, bei vielen Bundestagsabgeordneten oder den Vertretern der etablierten Parteien, dass auch aus der Nase nicht sehr viel rauszuholen ist, weil da nicht viel ist. So, und das muss sich ändern. Wir müssen also bessere Politiker haben. In den Parlamenten ist das zeitweilig etwas besser ausgesehen. In den Parlamenten auch mit einigen Abgeordneten, die einen Unterschied gemacht haben, weil sie eben nachgefragt haben in den Ausschüssen, in den Fragestunden. Und diese Lebendigkeit, die noch so ein bisschen da war in den Parlamenten, ist leider weitgehend verschwunden. Wir haben also jetzt die großen Abnicker da, die auch die Zeit und die Kraft gar nicht mehr haben, sich darum zu kümmern, welche Gesetzesvorhaben jetzt da wieder auf dem Tisch liegen und ist das alles richtig, wie wir das machen. Es wird also dann kurz diskutiert, auch wie beim Asylpaket 2 und so richtig sich damit befassen konnten die Abgeordneten gar nichts. Also ein erbärmliches Leben haben sie aber zum Teil selbst schuld. Wir müssen also bessere Leute im Parlament haben. Deswegen ist ja die Böso auch überhaupt angetreten, weil sie erstens das bewerkstelligen will, natürlich durch eigene Abgeordnete, aber auch dadurch, dass wir das reinbringen in die Wahlkämpfe, was am meisten fehlt, sind nämlich Ideen und nicht nur Sprüche, wie sie meistens auf den Wahlplakaten stehen. Die Texte werden immer kürzer, teilweise nur noch im Format von einem halben SMS, was man dort lesen kann auf dem Wahlplakat. Und was soll man sich daraus für ein Bild machen? Warum soll man so eine Partei dann wie CDU, SPD, Grüne, Linke und was es noch sonst noch gibt, an etablierten Parteien wählen, wenn man gar nicht weiß, was steht eigentlich dahinter, hinter diesen 4-5 Worten auf dem Wahlplakat. In Wiesbaden zum Beispiel, wir haben gerade Kommunalwahlkampf, das sind die CDU-Wahlplakat, steht da nur drauf, sauber machen, Stärke zeigen. Ja, wünsche ich viel Glück. Wenn es so geht, so einfach ist aber nicht so einfach. Gut, ich bin im Weiteren tätig, also im Nachrichtenbüro und natürlich schreibe ich dann auch mehr oder weniger regelmäßig für unsere Zeitung. So, damit ist dann meine Einführung soweit bewerkstelligt. Gut, zum Thema fangen wir gleich an mit dem Zustand der Wirtschaft und der Banken. Ist dramatisch. Es war schon länger bekannt unter Leuten, die sich ein bisschen um gekümmert haben und wir haben ja auch vielfach das dokumentiert, dass zum Beispiel die Deutsche Bank gar nicht so solide ist, wie sie sich immer dargestellt hat. Wir haben also, das ist schon 10 Jahre her, mal so eine Grafik produziert, dass man mal vergleichen kann, was an der Deutschen Bank ist eigentlich realwirtschaftlich noch nachvollziehbar und was ist eigentlich schon längst Spekulation. Da sieht man also so auf diesem Plakat, was wir dann gehabt haben, so eine kleine Erbse. Das ist dann die realwirtschaftliche Aktivität der Deutschen Bank vor 10 Jahren. schon gewesen. Und dann sieht man so einen großen Ball, etwa so groß wie ein Medizinball. Wenn Sie Krankengymnastik machen oder dergleichen, kommen Sie ja mit so einem Ball in Berührung, so ein großer Ball, also die Erbse im Vergleich mit einem großen Ball. Das war damals schon das Spekulations- und Derivategeschäft der Deutschen Bank und ist natürlich seitdem noch viel, viel schlimmer geworden. Und mittlerweile können Sie den Nachrichten entnehmen, die Deutsche Bank hat doch enorme Probleme. Und vor allen Dingen seit Anfang des Jahres, aber sie ist nicht die Einzige, aber für uns ist natürlich als Deutsche Bank durchaus maßgeblich, was da passiert. Parallel zu den Banken in Italien oder in Frankreich, Deutsche Bank kommt aus den Krisenmeldungen gar nicht mehr heraus. Und noch viel schlimmer, dass seit einigen Wochen man sogar gefragt hat, ist die Deutsche Bank in einem so schlechten Zustand, dass sie vielleicht ein Übernahmekandidat wird für jemand anders. Und das musste 10-mal dementiert werden und hat natürlich den gegenteiligen Effekt ausgelöst. Wenn etwas so oft dementiert wird, dann ist offenbar doch mehr dran, als dann der Chef der Deutschen Bank, John Cryan, übrigens ein Engländer, kommt aus dem Finanzfonds-Geschäft, also nicht unbedingt ein sehr solider Hintergrund. Nun ja, wir haben ja wenig Glück gehabt mit den Vorsitzenden der Deutschen Bank in den letzten 10, 20 Jahren. Also das ist auch nichts Neues. Neues aber, dass man jetzt fragt, ist die Deutsche Bank tatsächlich so in so schlimmem Zustand, dass sie übernommen werden muss und von wem? Bitteschön. Und dass es so weit gekommen ist, ist schon ein Krisenzeichen erster Größenordnung. Und wenn dann Zeitungen wie die Zeit und eine Woche später nochmal die Wirtschaftswoche daran erinnern, dass immer gesagt wird, auch von den Vorständen der Deutschen Bank und von Experten, dass die Deutsche Bank ist praktisch unsinkbar, sie ist zu groß, um wirklich Schaden zu erleiden, dann weisen diese beiden Zeitungen eben darauf hin, ja, die Titanic galt auch als unsinkbar. Und was ist daraus geworden, dass man diesen Vergleich überhaupt macht in etablierten Organen der Mainstream-Presse, wie wir heutzutage sagen, also der meinungsbildenden Medien, wie die Zeit oder Wirtschaftswoche, ist schon ein Krisenzeichen ersten Ranges. Und ich will es einfach mal dabei belassen, nur dass wir sehen, wo wir jetzt angekommen sind. Gut, alle erinnern sich an das Jahr 2014, war ja ein tolles Jahr, vor allem im Juli, die Weltmeisterschaft für die deutsche Fußballnationalelf. Gleichzeitig hat aber was stattgefunden, was damals fast niemand beachtet hat und mittlerweile ein paar Leute, aber immer noch nicht genug, nämlich die Gründung im gleichen Juli 2014 der BRICS-Staatengruppe. Die gab es vorher auch schon, aber offiziell sind sie dann nochmal besonders hervorgetreten mit dem festen Bekenntnis, jetzt ist wirklich Zeit, dass wir unsere Institutionen, unsere Zusammenarbeit ausbauen, weil es ist wirklich höchste Zeit, dass wir neue Prinzipien der Wirtschafts-, Finanz- und Kreditpolitik hier hineinbringen. Und was wir haben seitdem in den zweieinhalb Jahren, ist eine rasante Entwicklung und das gibt Hoffnung, dass hier, also im Rahmen der BRICS und was dann kurz vorher angekündigt wurde im Rahmen der Politik der neuen Seidenstraße durch die chinesische Regierung mit sehr rasanter Entwicklung, sehr vielen Verträgen, sehr vielen Programmen, die bereits durchgeführt werden. Es sind also neue Institutionen im Werden und um zurückzukommen auf die Titanic, es ist also ein bisschen so, dass eigentlich sich herausstellt, dass genügend Rettungsboote vorhanden sind. Es ist nur der merkwürdige Zustand, dass hier in Europa und im transatlantischen Raum, dass eben die Passagiere der oberen Preisklassen, wollen wir uns mal so als reiche Länder so bezeichnen, dass sie meinen, es sei noch nicht so weit, dass man wirklich da einsteigen müsste ins Rettungsboot. Die Titanic sinkt vielleicht doch nicht so schnell, wie es aussieht. Und man hat doch die Einladung erhalten, jetzt oben noch mit dem Kapitän im Casino noch einen Drink einzunehmen. Also das will man nicht versäumen. Übrigens wie ja Frau Merkel auch immer sagt, Geschlossenheit, Einigkeit der Politik ist das Wichtigste. Das andere ist im Grunde nebensächlich, dass die Rettungsboote möglicherweise dann nicht mehr da sind, wenn man sie braucht, das wird übersehen. Wir fordern dazu auf, dass man in dieses Rettungsboot reinspringt, also was die BRICS-Staaten angeboten haben, was in der neuen Seidenstraßenpolitik der chinesischen Regierung enthalten ist, auch ein offenes Angebot zur Kooperation an Deutschland, gemacht auch vor einiger Zeit schon vom chinesischen Präsidenten an die deutsche Regierung, an die deutsche Elite Zusammenarbeit, um wirklich voranzukommen in vielen Ländern, ist enorm viel zu tun und Deutschland hat die Fähigkeiten eben enorm viel dazu beizutragen und wir haben sogar das Geld dafür und wir haben sogar Ideen dafür, wie wir dieses Geld mobilisieren können. Also wenn die chinesische Regierung alleine für ihre Seidenstraße einen extra Finanzierungsfonds gegründet hat in Höhe von 40 Milliarden Dollar. Es ist eigentlich nicht verständlich, warum die Bundesrepublik, ein ausgesprochen reiches, wenn auch hochverschuldetes Land, muss man dazu sagen, aber immer noch reich, relativ gesehen, dass die Bundesrepublik nicht einen Betrag in der gleichen Höhe mindestens dazu setzt, um zu zeigen, dass wir sind dabei von Anfang an, wir machen mit, wir bauen mit auf, wir haben die Erfahrung, wir haben die Technologie, wir können was dazu beitragen. Ist ja, was uns angeboten wurde und warum machen wir das nicht endlich? Ich bin der Meinung, wir sollten es machen und zwar möglichst schnell, wenn nicht gerade sofort, möglichst schon gestern, nicht erst heute. So, ich will also hier darauf kommen, was eigentlich die besondere Rolle von Baden-Württemberg ist. Baden-Württemberg ist eben auch ein besonderes Land innerhalb der deutschen Geschichte und innerhalb der deutschen Wirtschaftsgeschichte, insbesondere der Nachkriegsentwicklung nach 1945, 1949, ist Baden-Württembergs eben doch etwas durchaus sehr Hervorstechendes und das zeigt sich zum Beispiel darin, dass, wenn es darum geht, Werkzeugmaschinen herzustellen, also nicht nur Maschinen, sondern Werkzeugmaschinen, das sind also Maschinen, mit denen man im Grunde erst andere Maschinen ins Leben ruft, Maschinen, mit denen man vielfältige Dinge machen kann, fräsen, sparen, schneiden, auf andere Art und Weise zusammensetzen, auseinandernehmen. Diese Maschinen, die ganz besondere Funktionen haben und mit ganz besonderen Materialien hergestellt werden, diese Maschinen, Werkzeugmaschinen, da ist eben eine der wichtigsten Stärken überhaupt der deutschen Wirtschaft. Es gibt also zahlreiche Firmen, die stellen nur ein ganz bestimmtes Teil her, was aber unbedingt erforderlich ist, um irgendeinen sehr wichtigen und präzisen Produktionsprozess überall in der Welt voranzubringen. Und wenn man dieses Teil nicht hat, kann man es nicht machen. Wenn man ein Teil nimmt, was nicht so gut ist wie das aus Deutschland, bricht die Maschine auseinander. Es gibt also die erstaunlichsten Berichte darüber, was passieren kann, wenn man nicht so ein Präzisionsteil nimmt, was in Deutschland hergefertigt wurde von einer ganz bestimmten Firma, vielleicht gerade mitten im Schwarzwald, ganz klein, aber sind eben Weltmarktführer in diesem einen Teil. Und davon gibt es viele Beispiele. Und bei Werkzeugmaschinen, der Anteil in Baden-Württemberg, bundesweit gesehen, liegt bei 40%. Übrigens im Bodenseeraum, im erweiterten Bodenseeraum, noch mal größer. Da sollte man gar nicht denken. Man denkt immer so an die schönen Blumen, die Fischerinnen vom Bodensee und dergleichen. Das sind so die Bilder, die man hat. Dass dort rund um den Bodensee, das gilt auch für den Schweizer Bereich und dann hinüber zum österreichischen Bereich, eine unheimliche Konzentration haben von sehr produktiven kleinen und mittelständischen Betrieben. Und das ist im Grunde die Hauptschütze der deutschen Wirtschaft. Es ist gar nicht mal, sind gar nicht mal so große Firmen wie Volkswagen, Siemens, Bosch, und andere, die auch, aber das Fundament, auf dem diese Giganten ruhen, ist der Mittelstand, ist die mittelständische Wirtschaft, sind auch viele Kleinbetriebe mit sehr wenigen Beschäftigten, aber sehr produktiv, sehr kreativ, Und diese Leute produzieren, was man braucht an Neuem, an Fortschrittlichem. Und da liegt eine ausgesprochene Stärke von Baden-Württemberg. Und deshalb eben macht es sehr viel Sinn, wenn Baden-Württemberg voranmarschiert, nicht wartet auf die übrigen Bundesländer, dass sie auch ihren Beitrag liefern. Nicht, dass sie schlechter sind, aber es ist eben was Besonderes. Und weil Baden-Württemberg was Besonderes ist, sollte es eben auch einen besonderen Schritt nach vorne machen. Deswegen sagen wir, wenn wir hier als Büso mit diesen Ideen Wahlkampf machen in Baden-Württemberg, auch wenn die anderen Parteien ganz andere Themen nach vorne rücken, ist es trotzdem enorm wichtig. Und dass wir diese Ideen in den Wahlkampf bringen, ist eben unverzichtbar. Sonst könnten wir es ja gleich bleiben lassen. Ja, der Mittelstand, das Zweite, was Baden-Württemberg hat, sollte man vielleicht auch nicht so ohne weiteres denken, ist die Raumfahrt. Hier im Stuttgarter Raum wird sehr viel gemacht im Hinblick auf Robotik, also unbemannte Geräte für unbemannte Missionen. Es wird experimentiert mit neuen Formen von Robotern, die unter verschiedenen Schwerkraftbedingungen agieren können. Und das ist ein enormes Potenzial, wenn man die Raumfahrt ausweiten will. Wir können enormes dazu beisteuern. Von den 11 deutschen Astronauten, die bisher im Weltraum gewesen sind, einer ist leider der Herr Vogler frühzeitig verstorben, 10 sind noch da. Von diesen 10 sind 4 aus Baden-Württemberg. Hat vielleicht auch was auszusagen, dass es 4 Leute sind. Es sind einmal der Herr Messerschmidt, der ja hier in Stuttgart auch noch ausbildet. Es ist der Herr Alexander Gerst, der jetzt gerade zurückgekommen ist vor einigen Monaten von der Weltraummission. Und es sind noch, ich muss das heraussuchen, nichts durcheinander bringen. Genau, Messerschmidt, dann der Herr Schlegel, er war auf der ersten, mit dem ersten deutschen Team zusammen mit Ulrich Walter im Weltraum mit der D2-Mission. Also Messerschmidt ist geboren in Reutlingen, ist eine ohnehin interessante Stadt, weil auch Friedrich List daherkommt, der enormen Beitrag geliefert hat dazu, dass Deutschland auch von einem Agrar-, aber auch schon zum Teil Manufakturland dann zum wirklichen Industrieland sich entwickeln konnte. Auch die Beförderung der Eisenbahn geht alles auf ihn zurück. Also beide kommen aus Reutlingen, Herr Messerschmidt, Astronaut aus Reutlingen. Astronaut Schlegel kommt aus Überlingen. Astronaut Thiele ist jetzt nicht so sehr bekannt, er macht aber auch gute Arbeit mehr jetzt im Hintergrund, aus Heidenheim. Und Alexander Gerst aus Künzelsau. Also 4 Astronauten aus Baden-Württemberg, das könnten noch mehr werden. Da sind wir hier in einer ganz guten Position, denke ich. Nebenbei haben wir hier ganz in der Nähe in Böblingen die Deutsche Raumfahrtakademie, die ist immer noch im Aufbau begriffen. Dort arbeitet Monika Auwetter, ist eine sehr interessante Forscherin. Sie hat sich nämlich verdient gemacht, um die Entwicklung zumindest von Grundlagen des Impulsantriebs für Raumfahrzeuge. Das heißt, man geht von der Idee aus, dass man nicht wie bei den bisherigen Raketen mit Flüssig- und Festtreibstoff die nach vorne bringt, was eine sehr langwierige Aufgabe ist und auch sehr energieintensiv. Also zum Mars bräuchte man also definitiv 3 Jahre oder mindestens 1,5 Jahre bei einer günstigen Konstellation. Das ist einfach ein bisschen lange für den Aufenthalt im Weltraum, so wie wir im Augenblick technisch darauf vorbereitet sind. Die Strahlung und Belastung durch die Schwerelosigkeit ist also enorm. Das ist festgestellt worden, auch bei den Langzeitflügen, die auf den Raumstationen rund um die Erde gemacht wurden, von Russen und von anderen. Und wir müssen also einen Antrieb entwickeln, der wesentlich schneller ist. Mit dem Impulstriebwerk ist zumindest ein Schritt nach vorne gemacht. Man nimmt Gas und und zündet das und es ist praktisch wie so eine Art, Gasherd, den Sie vielleicht aus der Küche kennen, ein Gasherd, der aber immer Impulse sendet und dadurch das Raumschiff enorm schnell beschleunigt. Also man könnte schon mal in wenigen Wochen bis zum Mars kommen. Das ist schon mal ein wichtiger Schritt nach vorne. Die letztendliche Lösung wäre natürlich dann im Photonentriebwerk oder was auf Laserbasis arbeitet oder eben das Fusionskraftwerk, was zum Antrieb wird für Raumschiffe, so wie wir schon kleine Atomkraftwerke für U-Boote haben, für andere Schiffe, für Eisbrecher, die sehr gut operieren dort im arktischen Raum, russische Eisbrecher, die unschlagbar sind und immer wieder angefordert werden, wenn ein anderes Schiff aus anderen Ländern stecken bleibt. Wieder mal holen die heraus. Also es ist hier von Monika Auwetter, die jetzt an der Spitze der Akademie dort in Böblingen steht und auch weitere Fachleute dort hat, die mit Plasmaprozessen geforscht haben, ist also das gemacht worden. Also auch wieder eine Baden-Württembergerin, die hier einiges geleistet hat. Also das ist ein weiterer Sektor, wo Baden-Württemberg in jedem Fall ausbauen sollte, weil einfach wird mehr gemacht werden. Wenn wir es nicht machen im Westen, dann machen es die Chinesen und Inder. Und es wäre natürlich sehr schlecht, wenn wir Deutsche mit unseren Fertigkeiten hier, die Baden-Württemberger, nicht auch prominent dabei wären. Ich denke schon, dass wir noch einiges dazu beisteuern könnten. Schließlich infrastrukturell ist Baden-Württemberg eigentlich sehr gut aufgestellt, einfach dadurch, dass es den Neckar hat und der Neckar fließt dann rein. Und wir haben ja auch schon in unserem Programm für den Oberbürgermeisterwahlkampf im Oktober 2013 darauf hingewiesen, dass das Motto, was der Hafen in Plochingen ein Stückchen weiter hat, Tor zum Rhein und zur Welt, dass das das richtige Motto ist, weil das muss definitiv gemacht werden. Wenn garantiert ist, dass der Neckar endlich ausgebaut wird zu einer modernen Wasserstraße, die es leistungsmäßig aufnehmen kann mit dem Rhein, ist der Anschluss des gesamten Raums um Stuttgart herum an die Weltmeere garantiert. Und man kann hier alles produzieren, was sich auf dem Wasser transportieren lässt. Und dazu gehören insbesondere große Anlagen, große Maschinenteile. Die transportiert man möglichst nicht auf der Straße und auch nicht per Eisenbahn, sondern man transportiert die per Schiff, erst per Binnenschiff und dann über die Weltmeere. Und so bringt man also wirklich große Anlagen und Maschinenteile in aller Welt und die können hier hergestellt werden und in Nähe der Hafenanlagen dann aufs Binnenschiff gesetzt werden und transportiert werden. Ich darf noch hinzufügen, eine weitere Stärke natürlich der baden-württembergischen Wirtschaft, gerade hier in diesem Raum, erweiterten Raum Stuttgart, ist die Automobilwirtschaft, ganz klar, Daimler, Mercedes-Benz und so weiter. Es ist so, es ist ja ein Gesetz der menschlichen Entwicklung, dass Erfindungen und Fertigkeiten nicht lange auf einen Raum beschränkt bleiben. Es wäre natürlich sehr schön, wenn auch im Jahr 2300 alle Leute noch Mercedes kaufen würden. Aber wahrscheinlich wird es dabei nicht bleiben, sondern es sind ja andere Nationen längst dabei, auch im Automobilsektor Hervorragendes zu leisten. Und zum Beispiel in der Reifenherstellung Continental, was in meiner Heimatstadt Hannover ja drei große Werke mal gehabt hat. Jetzt ist noch eins da. Continental hat erfahren müssen, dass es auch andere gibt, die massenweise gute Reifen herstellen können und man muss also wirklich in ganz neue Dimensionen gehen, um im Reifengeschäft bleiben zu können. Und da gibt es also auch Konkurrenten, Michelin in Frankreich oder Pirelli in Italien, also da ist starke Konkurrenz und es wird so nicht bleiben. Man muss also wirklich sich was überlegen. Und auch wenn Mercedes noch gute Geschäfte macht, auch wenn man mal nach Bayern guckt, BMW noch gute Geschäfte macht oder Volkswagen noch gute Geschäfte gemacht hat, jetzt vor dem letzten Skandal um die Abgaswerte. Wir haben ja frühzeitig vorgeschlagen für den Fall Opel, was wirklich ein Krisenunternehmen gewesen ist, lange Jahre, und Bochum, die Abteilung wird ja geschlossen, haben wir gesagt, stellt um, nutzt die Fähigkeiten, die ihr habt hier in der Automobilherstellung für die Herstellung anderer Fahrzeuge, bleibt meinetwegen im Fahrzeugbereich, aber produziert anderes. Zum Beispiel, es ist absehbar, dass in den Innenstädten, und zwar nicht nur hier in Deutschland, sondern überall weltweit, dass mehr und mehr umgestellt werden wird auf umweltverträgliche Transportmittel. Das ist einerseits das Elektroauto. Das Elektroauto ist eigentlich schon da, nämlich in der Form der Straßenbahn. Das haben viele übersehen bei der ganzen Debatte. Die Straßenbahn fährt seit über 100 Jahren, 120 Jahren. Die Straßenbahn ist eigentlich ein Elektroauto, wenn man so will. Nun, das Elektroauto, so wie man sich heute vorstellt, soll ja operieren mit Batterien. Und die Batterien sind leider sehr schwer, also es wird noch ein bisschen dauern, bis das so sich durchsetzt. Aber zurück zur Straßenbahn. Die modernste Form der Straßenbahn, wenn man so will, ist eine magnetgetriebene Stadtbahn, Umweltbahn, Nahverkehrsbahn. Das kann man herstellen und viele Städte werden dazu übergehen. Es ist großes Interesse daran. Es wird immer wieder nachgefragt in Deutschland, was könnt ihr uns bieten? Leider im Augenblick machen wir magnetbahnmäßig fast nichts. Aber in China wird eben an mehreren Systemen geforscht, die eben mit Geschwindigkeiten nicht mit 400 Stundenkilometern, sondern mit 100 bis 150 Stundenkilometern im Nahverkehrsbereich dort aktiv sind. Und hier ist die Magnetbahntechnik eben der absolute Renner und die ist mal hier entwickelt worden in Deutschland und da sollten wir was zu beitragen. Es ist also möglich, weil auch noch die Hauptpatente bei uns in Deutschland liegen, dass wir das wieder aufgreifen und Fahrzeugsysteme liefern auf Magnetbahnbasis, und das kann also auch bei Mercedes-Benz und bei Daimler frühzeitig gemacht werden, bei Audi, bei BMW. Nicht erst warten, bis die Krise zuschlägt, sondern frühzeitig sich hinorientieren auf die Systeme der Zukunft. Das Magnetbahnsystem ist auch schon ein relativ altes System. Sagen wir mal 1934 bei der Einreichung des ursprünglichen Patents. Also es ist eine Sache schon aus dem ersten Drittel, sagen wir mal, des vergangenen Jahrhunderts, ist gar nicht mehr so modern. Also es ist längst an der Zeit, dass wir da mehr tun. Kann alles hier hergestellt werden im großen Stil und kann hier, wie geschildert, über den Neckar, über den Rhein und dann in den Rest in alle Welt eben verschifft werden. Also industrielle Zukunft ist noch gar nicht ausgeschöpft. Und es ist noch gewaltiges Potenzial da. Also wir schlagen vor, dass man sich der Sache annimmt und das auch möglichst gut fördert durch günstige staatliche Bedingungen und dass die Kreativität, die ja hier vorhanden ist, in der mittelständischen und kleinunternehmerischen Wirtschaft, aber natürlich auch in den Großbetrieben, dass dies eben genutzt wird. Und ich denke schon, dass noch Erhebliches dort zu entwickeln ist und herauszuholen ist. Und wir sind noch nicht am anderen Ende angekommen. Wir haben jetzt leider den Rang als Exportnation Nummer 1 an China abtreten müssen. Es ist einfach deswegen, China ist viel größer, produziert mehr und mengenmäßig wirft es eben schon in vielen Bereichen sehr viel mehr auf den Weltmarkt als die deutsche Wirtschaft. Aber das muss ja so nicht bleiben. Ich denke schon, dass wir einiges in Gang bringen können und dass wir auch, ohne uns jetzt besonders viel darauf einzubilden, dass wir auch wieder die Nummer 1 in vielen Bereichen werden können. Es ist einfach so, es ist angelegt in unserer wirtschaftlichen Natur, dass wir das machen. Und da denke ich schon, dass wir zum Wohle der gesamten Menschheit, zum weiteren Fortschritt vieler Teile der Welt eben sehr viel dazu beisteuern können. Und das sollten wir auch eben wirklich machen. Gut, ganz kurz, natürlich Baden-Württemberg ist auch ein besonderer Fall in der deutschen Kulturgeschichte, einfach weil ein großer Teil der deutschen Klassik hier ihren Ursprung hat. Das ist also nicht nur der Name Schiller, sondern auch zahlreiche andere, Mörike, Hölderlin und so weiter. Eine ganze Reihe. Es gibt ja auch hier die Dichterstraße, an der man entlangfahren kann. Das hat schon seinen Grund, eben weil sehr viele Dichter und Wissenschaftler aus dieser Ecke gekommen sind. Ich vermute mal, es hat unter Umständen damit zu tun, dass eben hier aus diesem Gebiet auch die Staufer gekommen sind. Und die Staufer, Kaiser und Fürsten, haben sich eben sehr stark eingesetzt für die Förderung der Wissenschaft in einem Zeitalter, in dem Wissenschaft noch als Teufelswerk galt. Und als Friedrich von Hohenstauf und als Kaiser damals verschiedene wissenschaftliche Experimente hat durchführen lassen, hat man ihn beim Vatikan damals zum Antichrist erklärt, ihn exkommuniziert, auch weil er den Kreuzzug nicht führen wollte, der versprochen war, einfach weil der Kreuzzug gar nicht zu führen war und nicht geführt werden musste. Man konnte eben die Dinge auf dem Verhandlungswege lösen, das hat er gemacht in den Verhandlungen mit den muslimischen Herrschern im Nahen Osten. Und es geht eben sehr gut. Und damit komme ich zum Thema Friedensverhandlungen. Ja, es ist eben durchaus möglich und nicht nur von uns darauf hingewiesen worden, dass wir Problem Syrien, Palästina und andere Probleme, Spannung zwischen Saudi-Arabien und Iran und andere derartige Dinge durchaus auf dem Verhandlungswege lösen können. Am besten können wir dies aus deutscher Sicht, indem wir ein wirtschaftliches Paket dazu schnüren. Und zwar ist es das Angebot, dass wir eben, wenn Friedensbedingungen herrschen, eben auch tatkräftig mithelfen, dass diese Regionen endlich aus ihrer nachkolonialen Periode herauskommt und sich endlich entwickelt. Es ist ja mal eine Region gewesen, die sehr viel beigetragen hat vor 1000 Jahren und etwas mehr zur Entwicklung in Europa. Stichwort islamische Renaissance, da gibt es also verschiedene Phasen. Es gibt auch Gegenphasen, aber es gibt eine durchgängige Phase, in der aus dem arabischen Raum immer sehr viel beigetragen wurde zur Weiterentwicklung in Europa. Und das würden wir insofern jetzt zurückgeben, indem wir, was wir an Möglichkeiten und Kapazitäten haben, eben dort zur Verfügung stellen, damit diese Regionen eben Syrien und andere schneller vorankommen. Wir haben ja selbst nach dem Zweiten Weltkrieg gezeigt, dass es durchaus möglich ist, innerhalb von 10, 15 Jahren ein Land, was eigentlich total zerbombt ist, wiederherzustellen. Das ist, glaube ich, mindestens im gleichen Zeitraum auch zu machen für Syrien, möglichst noch viel schneller. Und hier ist sehr gut, leider wird es wenig gewürdigt in den Medien und in der öffentlichen Diskussion über die Flüchtlingsfrage. Es ist sehr gut, dass wir wenigstens einen Minister haben in der Bundesregierung, der dieses Thema ständig anspricht. Das ist der Entwicklungsminister Gerd Müller, ironischerweise Mitglied derselben CSU, die der Bundesregierung ansonsten so enorme Knüppel zwischen die Beine wirft. Er setzt sich also, und das schon sehr frühzeitig, dafür ein, dass wir einen Marshallplan bekommen. Also schon fast ein Jahr vor Wolfgang Schäuble hat eben Gerd Müller gefordert, dass wir einen Marshallplan bekommen für den Nahen und Mittleren Osten und für Nordafrika. Dass wir die Gelder bereitstellen. Wenn wir die Gelder bereitstellen, ist es sehr viel effektiver für uns, weil es der Effekt größer ist von einem Euro, der vor Ort dort in Syrien oder im Irak investiert wird, im Libanon und anderswo dort. Der Effekt ist auch größer für die Leute, die dort derzeit leben müssen, in Flüchtlingslagern, in zerbombten Städten, in Regionen, in denen vieles nicht mehr funktioniert, in denen es keine Krankenhäuser gibt, in denen es keine Schule gibt. Die Kinder seit Jahren eben ohne medizinische und schulische Versorgung sind, in denen es kein Wasser gibt oder nur sporadisch, in denen es keinen Strom gibt. Und das muss eben geändert werden. Das kann doch sehr rapide gehen mit dem nötigen Input. Und Gerd Müller fordert eben zu Recht, dass dieses gemacht wird. Und es ist interessant zu sehen, dass er dafür in der Bevölkerung, auf den unteren Ebenen, auf kommunaler Ebene und auch teilweise auf regionaler Ebene, nicht so sehr von seiner eigenen Landesregierung, aber eben durchaus auf der unteren Ebene sehr viel Unterstützung dafür bekommt, auch viele Hilfsorganisationen, Entwicklungsorganisationen, die dort tätig sind, sind dafür. Und es ist der völlig richtige Weg. Wir sagen aus unserer Sicht, aus der Büser Sicht nur, es ist auch dies noch nur ein Schritt in die richtige Richtung. Wir sagen, dass der Ausbau oder der Wiederaufbau von Syrien zum Beispiel sollte unter dem Gesichtspunkt betrieben werden, dass hier leider bei sehr viel Zerstörung, aber eben auch eine große Chance liegt, nämlich insofern, dass jetzt die Städte in Syrien aufgebaut werden können nach modernsten Erfordernissen und mit dem Blick auf den größeren Rahmen. Der größere Rahmen ist nämlich, was eigentlich das Programm der syrischen Regierung gewesen ist vor dem Ausbruch des Bürgerkriegs, nämlich die Region wieder zu dem zu machen, was sie mal gewesen ist zur Zeit der alten Seidenstraße in Städten wie Aleppo und Palmyra, die absolute Zentren waren, riesen Bevölkerung hatten, also zu den größten Städten der damalig bekannten Welt gehörten. Und da wollte man wieder hin und da will man auch wieder hin. Und hierbei haben wir eben die entscheidende Verbindung zu dem chinesischen Projekt der neuen Seidenstraße, was eben genau hier durchführen würde. Und nicht nur der gesamte Nahe- und Mittlere Osten würde davon profitieren, sondern wir selbst auch, weil natürlich wir dort zum Beispiel Verkehrsverbindungen bekämen, die sehr viel kürzer sind zwischen Asien und Europa als die derzeit verfügbaren, die schneller sind, also wenn es per Eisenbahn gemacht wird, billiger als schneller und billiger als einerseits der Seetransport, also schneller als der Seetransport, billiger als der Lufttransport. Und wir können vieles machen, was wir derzeit nur sehr schwierig zustande bekommen. Also, dass wir hier unseren Beitrag leisten und hier wiederum die baden-württembergische Wirtschaft, wenn sie denn will und wir sagen, sie soll wollen, wird einen entscheidenden Beitrag hierzu liefern, denn das, was dort gebraucht wird, sind genau Fertigkeiten, die wir hier in besonderem Maße haben. Also wir können sehr schnell Wasserversorgungssysteme errichten, wir können sehr schnell Stromversorgungssysteme errichten, effizient. Wir können Industrieanlagen errichten, wir können Hafenanlagen bauen, wir können gute Flughäfen konstruieren und durchführen. Wir können jede Menge Dinge, wir können auch, gerade was das Erziehungswesen, das Berufsbildungswesen können wir sehr viel liefern und ist genau das, was wir machen sollten. Also, und das Motto ist ja, wir schaffen das, das haben wir schon gesagt, bevor Angela Merkel das von sich gegeben hat, wir schaffen das, wenn wir eben das machen, was ich gerade gesagt habe, schaffen wir das und schaffen noch viel mehr. Und ich würde sagen, wir fangen mal damit an und wir sehen mal, wie weit wir kommen. Wir werden doch recht weit kommen.